So, hier kommt Teil 2 zum Thema Pferde im Tierschutz und wir sprechen darüber, ob man stark übergewichtige Pferde beim Veterinäramt anzeigen sollte und auch, was sich konkret auf Turnierplätzen aus unserer Sicht verändern muss. Und als Inspiration oder Idee, wenn Tierschutzpreise Awards verliehen werden, ob es dann nicht sinnvoll ist, einen unangekündigten Besuch im Stall damit zu integrieren, um das Gesamtkonzept, um das Pferd zu überprüfen, bevor man einen Tierschutzpreis verleiht. Es wird spannend. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hey und herzlich willkommen im Kernkompetenz-Pferd-Podcast, dem Podcast zur Pferdegesundheit. Wir gestalten ja alle jeden Tag die Pferdewelt unbewusst oder bewusst aktiv mit. In dieser Staffel findest du persönliche Möglichkeiten, jeden Tag die Pferdewelt bewusst ein bisschen gesünder zu gestalten. Auf eine Art und Weise, wie du es wahrscheinlich nicht gewohnt bist. Denn, um es in Albert Einsteins Worten zu sagen, Probleme kann man niemals mit demselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ja, ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Chiropraktikerin, Trainerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd. Und gemeinsam mit dir wollen wir gemeinsam Pferdegesundheit neu denken und die Pferdewelt von innen heraus verändern. Und zwar mit fundiertem Fachwissen, praktischen Fähigkeiten für den Pferdealltag und ganz persönlicher Weiterentwicklung von uns selbst. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Lass uns loslegen.
Wenn du jetzt in deine Tierschutzaufgaben fürs Pferd reinschaust, was begegnet dir in Deutschland? Bleiben wir einmal in Deutschland. Jetzt aktuell oder sagen wir in den letzten 5 Jahren am häufigsten und hat sich das verändert in den letzten 30 Jahren oder 20?
Die Klassiker auf dem Veterinäramt sind eigentlich ja, abgemagerte Pferde, Einzelhaltung von Pferden, dann die Bewegungsarmut, von der wir gesprochen haben. Das ist jetzt so im Kommen, das war früher weniger, das wird jetzt echt immer häufiger auch so angesprochen. Dann, was auch mittlerweile ein Dauerbrenner ist, ist Hufrehe ohne adäquate Haltung oder ohne adäquate Fütterung oder Behandlung. Also da gucken die Leute schon auch mehr drauf mittlerweile. Also alle Formen von Vernachlässigung natürlich. Also überall da, wo man auch wirklich sowas sieht. Keine Ahnung, da ist ein Pferd total verschmutzt, da sehen die Hufe ganz schlimm aus. Also mangelhafte Hufpflege ist auch ein Klassiker. Oder wo man sieht, da, das ist krank und da wird kein Tierarzt gerufen. Genau, oder halt gerade zu so dieser Fall Abmagerung.
Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil die abgemagert, oder die, jetzt ist erstmal die Frage, sind die überhaupt abgemagert oder einfach nur schlank?
Ja, da möchte ich auch unbedingt was dazu sagen, das brennt mir ganz arg auf der Seele. Aber ich mache noch einen letzten Punkt zu den Klassikern. Der letzte Klassiker, und es ist kein Tierschutzfall, es sind tatsächlich Streitereien im Reitverein, wenn es um Heuqualität und solche Sachen geht, wird auch oft das Veterinäramt gerufen, weil das Heu ist ja dann ein Tierschutzfall, wenn das Pferd das schlechte Heu frisst. Aber in Wirklichkeit geht es auch einfach wirklich oft um kleine Streitereien. Es gibt es im Hundebereich auch, also es gibt es in vielen, vielen Bereichen. Und da möchte ich einfach nur sagen, bitte, Amtstierärztinnen haben so viel zu tun. Wir würden total gern zu den richtigen Fällen gerufen werden, weil die brauchen uns. Genau, und jetzt, klar, bitte, bitte lass uns über abgemagerte und vor allem über zu dicke Pferde sprechen.
Ich wollte gerade sagen, weil ich würde ja, also aus meiner Praxiserfahrung sagen, ich kenne, also in Deutschland, wenn ich jetzt so in meiner Karriere, und ich bin schon lange Tierarzt, würde ich sagen, ich habe noch nie ein abgemagertes Pferd erlebt, was aufgrund von tierschutzrelevanten Vernachlässigungen entstanden ist, sondern die sind halt uralt, die Zähne sind halt hinüber und es ist, ne, die haben waren in der Klinik Aufenthalt, dann sind die schlanker, aber es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt nach Ägypten gucken oder so und uns schauen uns Pferde an, die, ne, das wäre für mich so, das würde gar nicht gehen, habe ich in Deutschland in meiner Zeit ja vielleicht 3-4 Mal gesehen, aber hauptsächlich nein, kann ich sagen. Die sind schlank, aber die waren nicht abgemagert. Aber was ich natürlich dauernd sehe, sind halt überkrass verfettete
Yep.
Pferde oder halt
Yep.
einfach stark übergewichtig, was nicht wahrgenommen wird, weil einfach das neue Normal, wo wir wieder sind, das Auge erkennt das dicke Pferd nicht mehr, weil natürlich alle irgendwie oder überwiegend viele Pferde zu viel haben. Das heißt, die, die normalgewichtig sind, werden als zu schlank dann angesehen und werden dann noch gedisst, weil das Pferd braucht mal ein bisschen mehr Futter. Aber wenn wir jetzt in die Medizin reingucken, was ja viel schädlicher für den Körper ist und was ja Hufrehe, EMS, ne, also da chronische Entzündungen im Körper, also was Fett im Körper ja an Katastrophen produziert, das wäre ja eigentlich viel anzeigepflichtiger sozusagen aus meiner Perspektive.
Perfektes Thema. Und es ist auch, ich freue mich, da mit dir als Tierärztin drüber zu sprechen oder als Fachtierärztin für Pferde, weil, also wie gesagt, abgemagerte Pferde, absoluter Klassiker. Man wird hingerufen, weil man ein bisschen die Rippen sieht. Und klar, es ist ja schon so, dass man als Pferdetierärztin, wenn man rausfährt und ein rippiges Pferd hat, dann fragen einen die Leute ja auch, oh, wie bringe ich da mehr an den dran und so weiter. Und dann berät man und so weiter. Aber diesen Fall gibt es eben oft, dass man gar nicht so easy an die Pferde viel ranfüttern kann. Das ist einfach manchmal so, vor allem wenn die alt sind, wie du schon sagst. Also gut, als Amtstierärztin fahre ich dann raus. Da habe ich ja dann eine andere Position als wie früher als Pferdetierärztin. Ich fahre raus, gucke mir das an und dann habe ich immer so drei Hauptsachen, die ich mir anschaue. Zum einen gucke ich mir an, was wird gefüttert, ist es adäquat oder liegen da irgendwelche Fehler vor, kann man vielleicht auch mal eine Probe einschicken oder was. Zum anderen gucke ich mir an, wird das Tier entwurmt und zum dritten gucke ich einmal ins Maul, ob mit den Zähnen alles gut ist. Das sind so die drei Klassiker. Und in der Regel ist das alles okay. Und dann frage ich immer noch, werden Sie tierärztlich betreut? Und wenn die Leute dann sagen, ja, ich habe jetzt erst letztens wieder reinschauen lassen, weil ich mich jetzt, ich keine Ahnung, warum der einfach nicht zunimmt und der ist jetzt, keine Ahnung, 24 und ich habe jetzt mal mit den Heukops angefangen oder was. Das ist halt einfach manchmal so, ja. Es gibt natürlich auch, also ich will das überhaupt nicht kleinreden, es gibt auch Fälle, und auf dem Veterinäramt siehst du die, die wirst du nicht sehen, Veronika, weil da wirst du als Tierärztin nicht
Nicht
hingerufen.
gerufen,
Genau.
genau.
Also als Amtsärztin siehst du natürlich auch die Fälle, wo du dann sagst, hey, je, was ist hier passiert? Wann hat er eine Entwurmung gekriegt? Ja, das hatte, als ich den gekauft habe vor 12 Jahren, da ist der entwurmt gekommen. Und wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem Tierarzt irgendwie was abgesprochen? Tierarzt braucht er nicht. Also meine Tiere brauchen keinen Tierarzt. Und dann werde ich schon immer sehr hellhörig. Und dann entwickelt sich das auch oftmals als ein Fall, ja. Deswegen, ich will das nicht kleinreden, aber oft hat man eben dieses Dilemma mit den abgemagerten Pferden und das ist eben was, was man sieht oder was in unser Bewusstsein als Menschen irgendwie mehr eindringt, als wenn man jetzt ein adipöses Pferd sieht. Ich weiß nicht, warum da eine höhere Akzeptanz ist, aber aus fachlicher Sicht muss man wirklich auch sagen, zu dick gefütterte Pferde sind ebenso ein Schaden und eigentlich, also ich habe das mal aufgedröselt in einem Video von mir, wo ich auch so weit gehe, dass ich sage, dass es tierschutzwidrig ist oder auch ein Verstoß ist, den man beheben muss, weil eben das eine negative Abweichung vom Normalzustand ist, ne? Ein Schaden ist ja definiert per Tierschutzgesetz oder halt im, nicht im Tierschutzgesetz selber, aber ist definiert als eine negative Abweichung vom normalen physiologischen Zustand. Und wenn man adipös ist als Pferd, dann ist es so. Vor allem mit all den Folgekrankheiten, die du schon aufgezählt hast, die da draus halt entstehen können. Ich habe noch kein abgemagertes Pferd erlebt, was da so Stoffwechselkrankheiten bekommen kann, wie eben ein zu dickes Pony oder Kaltblut oder was weiß ich, normales Pferd, ja. Und das wird aber, also ich wurde noch nie zu einem zu dicken Pferd gerufen. Noch nie. Ich werde dann gerufen, wenn die Hufrehe haben und EMS, ja, oder wenn ein Esel wirklich mal so. Tatsächlich, ich wurde mal zu einem Esel gerufen, der wirklich so verschiedene Platten hatte. Der war auch wirklich extrem EMS geplagt, aber ansonsten, nee.
Es ist, ich glaube, auch hier wieder ein gesellschaftliches Glaubenssatzproblem, weil wir füttern ja auch gerne Liebe. Ne? Also es hat ja auch viel was mit uns zu tun, wenn man als Kind gesagt hat, iss deinen Teller auf, ne, sonst wird morgen kein schönes Wetter oder hat das Kind gut gegessen, ja, und dann bringt der Oma irgendwas was Süßes mit, das ist ja immer so ein Liebesbeweis und so, und das überträgt man, glaube ich, auch aufs Pferd, dass man einfach Futter nicht als Futter sieht, sondern als etwas, wo man Liebe mit überträgt. Das ist ganz oft mein Eindruck. Und dann ist es natürlich das ist jetzt ein sehr heikles Thema, aber ich möchte es gern ansprechen, ist es natürlich so, dass es nichts mit Ästhetik zu tun hat. Es ist ja bei Menschen in den letzten Jahren sehr darüber gesprochen worden, dass alle Körperformen in Ordnung sind und dass jeder Mensch schön ist, so wie er ist. Und das unterschreibe ich zu 150%. Gleichzeitig wurde im Zuge dessen aber auch viel Übergewicht als in Ordnung postuliert. Und es gibt ja jetzt auch viel Werbung, wo auch übergewichtige Models zu sehen sind. Und das hat nichts, absolut nichts mit dem Wert der Person zu tun und auch nichts mit Ästhetik, finde ich, aus meiner Perspektive des Mediziners, sondern es ist gesundheitlich gefährlich, so viel Übergewicht zu haben für das Pferd. Und da wir das aber in der Gesellschaft als Menschen ja so diskutieren, und da will ich gar nicht reingehen, weil das ist nicht mein Fachgebiet, aber das macht natürlich auch was, wenn wir unsere Pferde angucken. Und deswegen ist immer dieses zu viel ist vollkommen akzeptiert oder wird gar nicht erkannt. Erst wenn es dann so zu viel ist, dass es halt diese ganzen Erkrankungen macht, dann ist es ja so auffällig, dass wir nicht mehr dran vorbeikommen. Aber dann ist halt der Zug irgendwie schon abgefahren. Also das ist, also ich habe auch selber ja viele dicke Pferde gesehen und ich habe auch noch keins wirklich angezeigt. Aber es ist natürlich schon was, wo ich sehr in die Diskussion gehe mit den Besitzern. Natürlich, wie du sagst, Futter angucken, also herauszufinden, warum das Pferd so im Übergewicht ist, die Bewegung anzugucken, die Haltung anzugucken, um wirklich gemeinsam eine Lösung zu finden fürs Pferd, weil nur den Finger zu heben und zu sagen, das ist scheiße, was du da machst und das Pferd ist fett, bringt ja niemanden weiter. Und da immer dahinter zu gucken, warum ist das denn passiert? Wie können wir gemeinsam einen Weg gehen, um das zu finden, aufzuklären wieder? Conny Röhm hat ja auch ein übergewichtiges Pferd mal seziert, um zu zeigen, wo sich dieses Fett alles anlagert. Also ich hoffe, dass dafür mehr Bewusstsein kommt, weil das irgendwie nicht so auf dem Schirm ist, wenn wir über Tierschutz sprechen.
Gleichzeitig könnte man das so elegant lösen, wenn man diesen chronischen Bewegungsmangel beseitigt, unter
Ja.
dem die vielen Pferde leiden, und denen einfach mehr Bewegung ja, gestattet, muss man sagen, ne? Weil die bewegen sich ja dann von allein, wenn man denen einfach die Fläche anbietet.
Da haben wir natürlich dann das Problem, dass die Pferde im Offenstall bei Ad libitum Heufütterung, bei Dauerfresser, was sie nicht sind, Dauerfuttersucher, aber das sitzt auch sehr tief in den Köpfen, diese 4 Stunden Fresspause. Und dann bewegen die sich ja auf diesen großen Flächen auch nicht. Also wir haben ganz viel GPS-Messung, machen wir. Wir haben so GPS-Tracker, die wir auch vermieten oder verleihen an unsere Teilnehmer. Und da haben wir Pferde, die leben auf 3.500 Hektar. Und die laufen 3 Kilometer am Tag, weil die laufen bis zur Heuraufe. Und dann stehen die da den ganzen Tag oder sie stehen tatsächlich auf der Wiese und da ist halt relativ viel Gras drauf. Das heißt, auch da haben wir ja, sehe ich in der Praxis immer wieder das Problem, viel Fläche heißt nicht viel Bewegung. Also wie kann ich eine Haltung schaffen, wo wir diese Bewegung bekommen? Also das ist schon krasses, komplexes Thema, auf das wir da irgendwie mal zusteuern, weil ich habe selten so dicke Pferde gesehen wie im Aktivstall.
Okay, ja, da ist dann die Notwendigkeit nicht da, dass die sich bewegen. Und daran sieht man mal, wie schwierig das ist, naturnahe Bedingungen für Tiere zu schaffen und was, also wie fein das ins Detail eigentlich gehen muss, ja. Weil im Grunde müsstest du überall kleine Portionen anbieten, die auch leer werden müssten, damit die sich weiter bewegen, weil unter naturnahen Bedingungen ist halt ein Helmchen und dann das nächste und dann das nächste, und so bewegt man sich durch die Steppe als Pferd, ja.
Ja, Pferdehaltung unter Menschenhand bleibt ein
Ja,
Kompromiss.
ja.
Und ich finde, es ist sehr viel in Bewegung. Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass genau das auch mehr angezeigt wird mit dem Bewegungsmangel.
Immer
Das zeigt
mehr.
ja ein absolutes Umdenken in der Pferdewelt.
Aber mir ist noch ein Urteil eingefallen, was den Fokus übrigens auch legt auf kalte und warme Jahreszeiten. Genau, und zwar ist es auch mittlerweile gerichtlich bestätigt, dass der Freilauf gewährt werden muss, egal ob Sommer oder Winter ist, egal ob Matschkoppel oder Paddock oder Wiese. Also man kann nicht mehr argumentieren und sagen, naja, im Sommer sind sie ja auf der Koppel, aber im Winter, da ist es alles matschig und rutschig und bei Glatteis und überhaupt, dann müssen die halt einfach von Oktober bis Februar im Stall stehen. Das ist kein Argument mehr. Also man muss als Tierhaltende auch in diesen Jahreszeiten, die eben nasskalt sind, für so einen Untergrund sorgen, dass die Bewegung sichergestellt ist.
Steht ja auch eine Leitlinie drin, dass Pferde keinen Matsch mögen und dass die Laufwege
Genau, morastiger Untergrund ist auch für die Hufe nichts. Und dann sind sie Weichbodenliga, also die wollen eine weiche, trockene, verformbare Unterlage mit genügend Platz. Ja.
Wir verlinken es mal in den Shownotes, da kann jeder, der sie nicht kennt, da mal sehr kostenfrei zugänglich als PDF im Internet, kann man sich da mal durchlesen, weil da steht wirklich viel drin. Also.
Also die sollten eigentlich verpflichtend sein für alle Menschen, die Pferde halten. Das ist so, wie man einen Führerschein macht. Halt müsste es im Hobby- und Liebhabertierebereich umso verpflichtend, also umso selbstverständlicher eigentlich sein, dass man diese Leitlinien kennt und auch beachten möchte, weil man muss ja auch einfach mal betonen, Pferde sind Liebhabertiere.
Ja, und da würde ich noch nicht mal so nur zum Hobby gehen, weil das betrifft wieder die ganze Pferdewelt in alle Richtungen, weil jeder eine andere Argumentation hat, warum man von O bis O zum Beispiel die Pferde nicht rausstellen kann oder weil es gerade nicht funktioniert. Also das würde ich einfach an alle in der Pferdewelt empfehlen, diese Leitlinien mal zu lesen.
Klar.
Kommen wir zum Schluss. Und zwar. Was mich persönlich extrem, obwohl, nee, wir wollten vorher noch Tetanus machen. Das nehmen wir noch davor.
Ach so, ja.
Tetanus hattest du vorher noch angesprochen, das habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt. Tetanus, meine Position dazu. Aus meiner Sicht ist Tetanus, nicht Tetanus zu impfen, tierschutzrelevant. Weil am Ende, klar, es steht in keinen Gesetzen drin. Es steht ja auch per se nicht in der LPO. Also es ist ja für den Turnierveranstalter egal, weil es nicht ansteckend ist. Also ist es da ja nicht aufgenommen. Ich habe aber ein paar Tetanuspferde gesehen, ich persönlich. Und
Schrecklich.
das ist wirklich
Grauenhaft.
grauenhaft. Also, und für mich ist es eine Schutzimpfung, die super gut verträglich ist, die kostengünstig ist und selten geimpft werden muss. Und es gibt ja inzwischen auch, oder das heißt inzwischen, es gibt ja auch schon länger, wie diese Corona-Tests, so, ne, Tropfen Blut drauf und dann sieht man quasi, wie viel Antikörper-Titer da im Pferd noch ist, ob ich noch impfen muss oder ob ich es länger ziehen kann. Das heißt, für mich gibt es keine Argumente, das nicht zu impfen. Absolut keine. Und Tetanus ist ja im Boden, also überall. Es hat ja auch nichts damit zu tun, wie dein Pferd wohnt oder wo du damit hinfährst. Es ist also für alle gleich relevant. Und deswegen, wenn man so ein Pferd mal mit Tetanus gesehen hat und es eben bewusst nicht geimpft hat, wäre das für mich tierschutzrelevant.
Super, beste Frage. Also anhand von Tetanus können wir jetzt nochmal aufdröseln, wie das funktioniert mit dem Paragraph 2 und mit den Leitlinien, weil ich bin auch auf ganz viele Pferde und Ponys gestoßen in den Jahren, die eben nicht Tetanus geimpft waren. Das waren genau diese klassischen Tiere, die noch nie einen Tierarzt gebraucht haben und, sag ich mal, hinterm Hof gelebt haben. Also super, dass du das von tierärztlicher Seite einmal beschrieben hast. Tetanus ist eine ganz, ganz grauenhafte Krankheit, die viel, viel, viel Leid erzeugt für die Tiere. Und dazu kommt noch, dass die Pferde ja eine ganz besondere Empfänglichkeit haben für Wundstarrkrampf. Also andere Tierarten sind gar nicht so stark empfänglich, aber das beim Pferd, da genügt ja wirklich ein Hauch in der Wunde und dann sind die infiziert. Ja? Also ein kleiner Riss. Tetanus ist ja ein Keim, der im Boden vorkommt, überall. Und wenn die sich ein bisschen verletzen, deswegen ist es vor allem auch für Weidetiere total wichtig, geimpft zu sein, dann können die sich halt leicht infizieren. So, Paragraph 2 sagt uns, wir müssen ein Tier der Art und den Bedürfnissen entsprechend ernähren, pflegen und so weiter. Zur Pflege gehört auch die tierärztliche Versorgung, ja. Heilbehandlungen, wenn es dann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber auch die Pflege, das heißt Prophylaxe, läuft unter Pflege. Dazu sind wir verpflichtet. Und konkretisierend steht jetzt in den Leitlinien folgender Satz, den habe ich hier auch unterstrichen, den lese ich immer so gerne vor. Wegen der besonderen Empfänglichkeit des Pferdes für Wundstarrkrampf ist die Impfung gegen Tetanus aus Tierschutzsicht geboten. So, und wenn wir jetzt wissen, es gibt Urteile, die sagen, die Leitlinien sind als verbindlich anzusehen und die Leitlinien haben Sachverständigencharakter, dann ist es so. Ich habe in meiner Laufbahn schon etliche Male angeordnet, dass die Tiere eine Tetanusimpfung brauchen. Dadurch habe ich nebenbei auch noch den Effekt gehabt, dass einfach mal ein Tierarzt in diesem Bestand ist und die Pferde auch sonst anschaut. Also oft haben die Anordnungen bei mir dann gelautet, das Pony braucht jetzt eine Tetanusimpfung als erstes und als zweites muss der Tierarzt einmal ein Check-up machen und gegebenenfalls muss gemacht werden, was der Tierarzt jetzt eben rät, zum Beispiel Zähne oder noch irgendwas anderes. Und das wurde auch schon mal vor Gericht getragen, aber die Entscheidung ist dann nicht jetzt auf Basis von Tetanus gefallen, aber es wurde schon im Gerichtssaal tatsächlich einmal angesprochen. Und die Richterin hatte dann auch gefragt, wie ist denn das? Kann man das so verlangen? Und dann habe ich gesagt, das steht hier in den Leitlinien drin. Und dann hat sie genickt und damit war die Sache geritzt. Also das hält Stand. Also das möchte ich einfach nochmal betonen. Man darf das wirklich verlangen und es ist auch wichtig. Und du hast es aus medizinischer Sicht beschrieben, warum es wichtig ist. Und ich habe jetzt nochmal aus tierschutzrechtlicher Sicht das bestätigt, dass es richtig ist.
Ja, also das wäre für mich auch nicht zu diskutieren tatsächlich.
Ja, das ist einfach auch nochmal wichtig zu sagen. Und für Amtstierärztinnen ist einfach auch nochmal ein Hinweis, wenn man jetzt auf Pferde und Ponys trifft, die wirklich tierärztlich unterversorgt sind, dann ist die Tetanusimpfung oft auch ein ganz guter Weg, um da einen Tierarzt in diesen Stall reinzubringen, weil man das einfach auch wirklich so vom Fleck weg ja, anordnen kann.
Ja, ich muss sagen, für mich war gerade Rio, wo dann auch die Pferdewelt so richtig ins Kreuzfeuer geraten ist, war für mich relativ mental belastend, muss ich gestehen, weil, ne, wie du sagst, es gibt so Fälle, die Pferde, die im letzten bei uns noch in dem Verschlag stehen, die tierärztlich nicht versorgt sind, denen es wirklich per se, ohne darüber irgendwie eine Ahnung zu haben, richtig schlecht geht. Und dann gibt es diese Riesendiskussion über die Pferdewelt, die ja auf einem anderen Level stattfindet, die ebenfalls genauso wichtig ist, weil wir eben den stummen Leider haben und die erlernte Hilflosigkeit. Und das ist für mich schon noch mal eine andere Stufe, wo wir über Tierschutz sprechen, die super wichtig ist. Und dann gucke ich ins Ausland und sehe diese Pferde vor der Kutsche bei absoluter Hitze, die Touristen fahren. Oder aber wir schauen ins Ausland und die Pferde gehen vor der Kutsche als Arbeitstiere und sind so abgemagert und sind tierärztlich so am Ende, also medizinisch krank, also dass sie eigentlich, weiß man gar nicht, ob sie es schaffen würden, wenn man sie da ausspannt. Oder in New York stehen sie ja in so einem Hochhaus, die Kutschenpferde.
Völlig verrückt, ja.
Völligst verrückt. Oder auch, was du geschrieben hast mit diesen Blutfarmen in Südamerika, wenn man diese Bilder sieht. Das ist für mich so schwierig, so komplex, weil das auf so vielen Ebenen irgendwie sich bewegt, dass ich teilweise so richtig frustriert und irgendwie, ja, wirklich am Boden so zermürbt war. Weil ich mir ja manchmal denke, diskutieren wir über die richtigen Sachen? Rückt jetzt gerade irgendwie der Tierschutz woanders, wo es den Tieren so viel schlechter geht, in den Hintergrund? Gehört nicht aber doch beides irgendwie dazu? Also für mich war das sehr schwer in meinem Kopf zu verarbeiten, so viel Tierleid zu sehen, dann Leute zu sehen in der aktuellen Diskussion, die sagen, na ja, man kann die aber in Rollkuh reiten und man kann da draufhauen und wenn ich mit der Gerte mal dreimal drauf schwuchte, das ist überhaupt nicht so schlimm. Natürlich, das ist inakzeptabel, aber ich fand, also es war für mich schwer zu ertragen. Also ich hatte da echt eine harte Zeit. Wie kann ich denn, hast du da als von deiner Seite her, wie kann ich mit meinem Verhalten solchen Sachverhalten entgegenwirken? Also wie die Blutfarmen oder auch wie das Kutschefahren. Klar, da mache ich es nicht, aber habe ich noch mehr, was ich tun kann?
Ja, also was du beschreibst, ist der klassische Frust im Tierschutz. Den kennen wir alle gut. Und dagegen hilft eigentlich immer ganz gut, wenn man irgendwas macht, wo man sich wirksam fühlt und einfach weiß, okay, ich habe hier einen gewissen Spielraum, in dem ich versuchen kann, was zu verändern. Und ja, also wenn wir jetzt mal so durchgehen, klar, im Ausland, da gibt es andere oder auch teilweise gar keine Tierschutzgesetze. Ich kann natürlich schauen, dass ich natürlich im Ausland sowas nicht in Anspruch nehme. Es geht von solchen, also es geht los bei solchen Kutschfahrten und Ponyausritten am Strand, aber bis hin zu Konsum von Lebensmitteln tierischer Herkunft im Ausland, die eben auch anders gewonnen werden, wenn ich eben da tierschutzkonform unterwegs sein möchte. In Südamerika, was du jetzt ansprichst, die Blutfarmen, die wiederum, die haben einen Bezug zu uns, weil die Produkte, die eben dort gewonnen werden, die werden ja hier in der Schweineproduktion verwendet und das ist alles sehr eng verwoben mit unserem Alltag und mit unserem Leben und mit unserer Ernährung. Und ich finde es ja richtig gut, dass du das mit dem PMSG ansprichst. Ich könnte es auch noch mal erklären. Also es geht um ein Hormon, was in Südamerika von Stuten gewonnen wird aus dem Blut. PMSG ist ja das Pregnant Mare Serum Gonadotropin. Und dafür wird Stuten einfach in hoher Menge Blut entnommen auf sehr tierschutzwidrige Art. Das wäre bei uns mit keinem Tierversuchsvorhaben jemals erlaubnisfähig. Und es wird eben dort in hohem Maße gemacht, eben auch mit tragenden Stuten. Die Stuten müssen alle tragend sein. Es werden dann Schwangerschaftsabbrüche, also Aborte, herbeigeführt. Und dann geht der Zyklus wieder von neuem los. Und dann wird eben aus diesem Blut ein Hauch von diesem Hormon gewonnen, was dann am Schluss eben nach Deutschland geschickt wird. Also es wird in Island und in Südamerika, also in Uruguay und Argentinien produziert. Und ja, und wir wenden das eben an. Und auch, dass das bei uns in der Schweineproduktion eben angewendet wird, damit die Sauen mehr Ferkel eben gebären können. Und also die sogenannte Superovulation wird damit angeregt, damit die Sauen eben synchronisiert werden in ihren Zyklen. Das sind einfach Dinge der Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Also das ist eben auch bei uns fraglich, ob das überhaupt notwendig wäre, beziehungsweise es ist tierschutzwidrig. Das ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert. Da müsste man wirklich mal drüber sprechen, weil das hat so viele Facetten, ja, was da passiert. Und aber da können wir tatsächlich, naja, zum einen aufklären versuchen. Also es ist ganz wichtig, dass man hier irgendwie hin und wieder mal anspricht, was da drüben los ist, weil das natürlich so jetzt nicht in der Zeitung zu lesen ist. Aber ich finde auch Vernetzung unter Pferdetierärztinnen und Amtstierärztinnen ist eine wichtige Sache, um auch einfach mehr Tierschutz in die Pferdewelt zu bringen. Also da gut zusammenzuarbeiten, kann auch echt viel verändern. Ansonsten, was hatten wir noch hier? PMSG, Sportveranstaltungen. Ja, ich meine, klar, Sportveranstaltungen im Ausland. Ich war mal in Spanien und da hat mir eine Kollegin, die ist dort Pferdetierärztin, gesagt, was ist der Unterschied zu daheim? Und dann habe ich so gemeint, naja, dass es hier halt jetzt nachts bei Flutlicht ist, weil tagsüber hat es 45 Grad. Und sie so, nee, hier gibt es keine
Ach so.
Dopingproben. Also da ist halt einfach der, ja, sag ich mal, Medikamentenkonsum bei den Tieren oder die Verabreichung eine andere. Aber das kann ich natürlich aus deutscher Sicht auch nicht verändern. Aus unserer Sicht, wir können ein gutes Beispiel sein, wir können mit guter Pferdehaltung vorangehen. Ganz wichtig ist einfach, dass wir das gute Pferdehaltung und Spaß daran und ein gutes Mensch-Tier-Verhältnis vorleben. Und was dann außerhalb dieser Zone passiert, das können wir nicht beeinflussen, ja. Du kannst natürlich als Pferdetierärztin auch wahnsinnig viel beratend machen, ja. Das ist auch ein ganz, ganz super wirksames Zwischenglied zwischen Veterinäramt und Literaturwelt, ja. Also du kannst einfach mit deinem Know-how auch, bevor das Kind in den Brunnen fällt, richtig viel machen. Und deswegen ist auch da manchmal so eine Verknüpfung mit dem Veterinäramt gar nicht schlecht, weil man dann sich auch mal ein bisschen absprechen kann oder einfach auch mal rückversichern. Oder so wie wir jetzt sprechen, da sind ja auch ein paar Fragen einfach aufgekommen, die vielleicht ganz gut wären, so mit den Heimatämtern mal zu besprechen. Also ich finde immer auch als Amtsärztin ist der Kontakt mit den Praktikern und Praktikerinnen draußen so wertvoll, weil wenn dann mal eine Anzeige oder ein Fall kommt, dann weiß ich, der ist einfach 100% super vorweg schon aufgearbeitet. Und dann kann man vor allem auch gemeinsam an diesem Fall arbeiten. Also ich mache das auch total gern oder habe das gern mit Leuten aus der Großtierpraxis gemacht, dass man dann einfach, man ist ja nicht einmal da, fix and go, ja. Also das gibt es nicht. Man ist dann in so einem Bestand, wo ein Problem drin ist, einfach öfter. Und es ist super, wenn man dann den Haustierarzt oder die Haustierärztin eben mit im Boot hat.
Dann würde ich sagen, zum Abschluss, weil sonst reden wir noch 3 Stunden.
Das kann man gar nicht so kurz beschreiben, ja, das, ja.
Aber es ist dafür sensibilisiert, wenn du davon als Hörer noch nie was gehört hast, kannst du dich da mal schlau machen. Aber es braucht harte Nerven dafür. Das kann ich schon mal so viel weit wegnehmen. Und auch, dass man die Wirksamkeit in seinem Kreis, das ist auch das, wo ich immer wieder so zu mir finde, weil ich sage, ne, ich bin ja ein sehr großer Verfechter vom Paddock Trail, also und Bewegungsmangel ist das, was ich sehr, sehr viel auf dem Schirm habe und überall immer thematisiere. Das zeigt mir schon, wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, wir haben unsere ganze Haltung umgebaut und wir haben alle Boxen abgerissen und unsere Schulpferde wurden jetzt ganz anders. Das ist natürlich das, wo man seine Selbstwirksamkeit in der Pferdewelt erlebt, was einen dann wieder aufbaut. Von daher meine Abschlussfrage: Was würdest du aus Sicht deiner Berufserfahrung konkret von Pferdemenschen wünschen, was sie in ihrer Umgebung quasi konkret tun können?
Super Frage. Also in Bezug auf die Haltung würde ich mir mal ganz grundsätzlich wünschen, dass alle Pferdemenschen sich richtig viel Wissen über die Bedürfnisse unserer Pferde aneignen und das versuchen umzusetzen. Also das heißt, wie sehen die Verhaltenskreisläufe von Pferden unter naturnahen Bedingungen aus? Und wie erkenne ich, ob mein Tier sich wohlfühlt? Also wie erkenne ich es wirklich fachlich fundiert? Und dann wünsche ich mir natürlich in der ganzen Pferde-Community, dass Menschen, die ihre Tiere in Offen- und Aktivstellen halten, nicht belächelt werden, sondern man sich an guten Modellen, also da gibt es ja auch solche und solche, aber dass man sich an den guten Modellen ein Beispiel nimmt. Und ich wünsche mir auch, dass die Erfüllung von Grundbedürfnissen auch Pferden gewährt werden, die großen Sport laufen. Ja? Wo wir noch beim Pferdesport wären, da haben wir gar nicht drüber gesprochen heute. Das ist auch nochmal ein eigenes Universum. Also Tierschutz ist unerschöpflich, aber ich werde jetzt noch ein paar Worte zum Pferdesport los. Und zwar, ich wünsche mir, dass man wegkommt von tierschutzwidriger Ausrüstung. Grundsätzlich ist die ja auch verboten, aber ich sage es jetzt mal auf verhältnismäßig, ich wünsche mir, dass man davon wegkommt. Ich wünsche mir eine konsequente Ahnung von tierschutzwidrigen Reitweisen. Nicht nur von Amtstierärztinnen, sondern vor allem in der Pferdewelt selbst, also auf dem Turnierplatz, auf dem Abreiteplatz, wünsche ich mir, dass da wirklich gut drauf geschaut wird. Es gibt dann noch so kleine Facetten wie Tierschutzpreise auf Championaten, die werden vergeben. Da wäre es ganz gut, wenn man auch einfach einen kleinen Blick auf die Haltung im Heimstall wirft. Weil wenn die Tiere dort nur in Boxen gehalten werden, dann ist es schön, wenn man tierschutzkonform geritten ist. Aber ich finde, das dürfte gerne ein Komplettpaket sein mit guter Vorbildfunktion. Genau, und
Das
dann.
finde ich sehr, sehr konkret und sehr gut, muss ich sagen.
Ja, wir
Weil
waren ja
da,
auch schon in Kontakt mit der FN, aber das
ja.
ist alles ein bisschen.
Aber das fände ich, das so als, weil mich stören diese ganzen Initiativen. Da wird nur geklickt, da wird Reichweite generiert, da wird eine Gala ausgerichtet und so. Aber für mich ist das nicht nachhaltig, weil es immer nur dieses, wie präsentiere ich mich nach außen?
Genau.
Aber es kommt halt eigentlich niemand raus und guckt sich das Ganze mal im Ganzen an, wie du sagst. Von daher, das fände ich mal, wenn man erst diesen Preis Tierschutz oder Award bekommt, wenn diese Punkte abgehakt sind nach Leitlinien.
Absolut.
Das finde ich konkret, damit könnte ich mich arrangieren.
Ja, dann, wenn du in Kontakt mit den richtigen Personen bist, sprich's ruhig. Also es schadet nie, das immer wieder anzusprechen. Ansonsten finde ich, dass Ausbildungsbetriebe unbedingt ihre Pferde leitlinienkonform halten und managen müssen. Ausbildungsbetriebe müssen vormachen, wie ausreichende Bewegung für Tiere aussieht. So schön die Boxen dort sind, es braucht Bewegung und das mit Vorbildfunktion. Ansonsten jetzt in Zeiten des Klimawandels haben wir ja auch oft mit Extremtemperaturen in der Turniersaison zu tun. Ja, Turniersaison ist halt eben nun mal auch die Sommerzeit und da finde ich, kann man langsam auch ein bisschen flexibler werden und muss irgendwelche Lösungen finden. Ich weiß nicht, wie die konkret aussehen, ob man dann Veranstaltungen nachts macht, aber ich denke, keine Veranstaltung bei Extremtemperaturen ist ein Punkt. Und das wäre noch was, was ich dich fragen möchte. Wie sieht es aus mit Turniertierärztinnen auf allen Turnieren, auch im Breitensport? Aus Tierschutzsicht fände ich das total wichtig, dass da immer jemand da ist. Ich weiß auch, dass es aus der Pferdetierärztinnen-Sicht nicht so einfach ist, weil man nicht immer das alles stellen kann, ja. Aber aus Tierschutzsicht fände ich das wichtig, dass man das eben verankert als Pflicht, ja.
Also wir haben ja sehr viele Turnierdienste gemacht. Ich glaube, wir haben 17 Wochenenden alleine Turnierdienst gemacht,
Ja.
bei uns in der Praxis, wo ich war. Und wir waren immer vor Ort. Wir sind immer eine halbe Stunde, bevor es losgegangen ist, bis eine halbe Stunde, nachdem es vorbei war, da geblieben, weil es könnte ja beim Ab- oder Aufladen auch schon was passieren. Und ich weiß, dass das viele Praxen inzwischen nicht mehr machen und es ja auch nicht mehr so verpflichtend ist,
Ja.
dass man vor Ort ist. Haben wir so nie gelebt. Wir sind immer da gewesen. Weil ich glaube, die Präsenz alleine macht was,
Denke ich
wenn da
auch.
der Tierarzt steht. Und natürlich, wenn wirklich was passiert, dauert es halt nicht, bis du dann vor Ort bist. Aber diese Präsenz, glaube ich, macht per se etwas, wenn man einfach über den Hängerplatz läuft und sich Pässe anschaut und mit den Leuten redet und Pferdekontrollen macht und in die Mäuler guckt und die Gamaschen abmacht und auch da mit den Leuten wieder in Kontakt kommt. Warum machen sie das? Was glauben sie? Und so. Was mich immer gestört hat, war, dass ich ja auf den Turnieren unterwegs war, wo ich Haustierarzt bin. So, und dann.
Interessenskonflikt
Genau,
manchmal, ja.
so, ja, Auch vielleicht dieses, das ist ein Kunde, den ich ja betreue, oder zumindest den ich jedes Wochenende auf den verschiedenen Turnieren sehe. Das heißt, man, oder auch die Richter kennen ja dann hat man zusammen ein Getränk getrunken, einen Kaffee getrunken, geschnackt und so. Und dann ist man schon nicht mehr so objektiv, wie es sein sollte. Und das ist menschlich. Vielleicht ist auch immer so eine Hauchangst auch dabei. Also mir ist es auch passiert, dass ich zur Seite gezogen worden bin, nachdem ich ein Pferd in der Pferdekontrolle rausgezogen habe, wo dann zu mir gesagt wurde von jemand anderen, den kannst du nicht rausziehen. Wenn du das machst, kriegst du Schläger nach Hause geschickt. Also das ist natürlich schon,
Unglaublich.
ja. Und wir reden hier über ländliche Kleinturniere, ne? Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie Aachen betreut. Also von daher, das hat mich so ein bisschen gestört, weil du nicht objektiv genug bist, wenn das halt deine Suppe ist, deine Blase ist, in der du unterwegs bist, was sie ja fürs Doping dann geändert haben, weil da sind dann ja von außen fremde Tierärzte gekommen, die ja die Dopingkontrollen gemacht haben. Das haben
Total
wir am
sinnvoll.
Ende wir nicht mehr gemacht. Das fand ich total großartig, weil das richtig unangenehm ist, menschlich. Wenn du die Leute kennst und dann wird gefragt, ob man irgendwie mauscheln kann. Und also es ist einfach eine krass kack Situation, in die man sich rein bewegt. Von daher, das fand ich sehr ungünstig. Aber per se, klar, Turnierdienstbetreuung durch einen Tierarzt als Aufsicht und dann auch nicht nur zur Beobachtung. Ich verstehe nicht, warum wir keine Verfügungsgewalt haben. Also ich kann einen Missstand beobachten. Dann melde ich den dem Richter und der entscheidet, was passiert. Ist mir nicht klar, warum das so ist. Also warum kann nicht, wenn auf dem Abreiteplatz ein Pferd geschlagen wird, ich sage, das ist nicht laut den Richtlinien, LPO, wie auch immer, warum darf ich den nicht disqualifizieren? Warum macht das der Richter? Da würde ich mir quasi auch noch Änderungen wünschen, dass man da einfach mehr Handlungsmacht hat als Tierarzt. Aber
Du kannst
klar.
es direkt im Veterinäramt aber melden, das weißt du schon.
Ja.
Aber
Aber
das
dann
hat
ist das
nichts mit
Turnier
der
vorbei,
Das
genau.
hat nichts mit der Teilnahme, also
Ja.
Qualifikation oder Disqualifikation am Turnier
Ja.
zu tun, leider, ja.
Ja. Aber grundsätzlich mag ich's, ich würde es unterstützen, dass immer überall ein Tierarzt vorhanden ist, der immer vor Ort ist, der nicht aus dieser Gegend kommt, also ein Fremdtierarzt reingeht, und dann der mehr Verfügungsrechte hat. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, wir haben natürlich diese Diskussion im Berufsstand gehabt bei den Pferdetierärzten und da sind einige aufgestanden, die vollkommen aufgelöst waren, weil sie sagen, sie kriegen das personell nicht hin. Das ist monetär dann wieder bei den Vereinen ein Riesenthema, weil es wird ja nicht so vergütet. Und die waren wirklich mental, körperlich, sind die alle über ihren Grenzen. Die können auch nicht mehr. Das heißt, das zu verlangen, würde im Umkehrschluss sein, dass wir über die ganzen Pferdetier, nicht über ganzen, aber über viele Tierärzte drüber fahren, die das nicht stemmen können, personell, körperlich, mental. Da gibt es eine Riesenlücke zwischen und da gibt es im Moment keine Lösung für, aber die Tierärzte auf dem Turnier einfach abzuschaffen, das ist sicherlich irgendwie auch nicht im Sinne des Tierschutzes. Aber ich weiß menschlich aus der Diskussion und aus den Begegnungen, warum das so ist tatsächlich.
Ja, siehst du, und so habe ich das nämlich auch wahrgenommen. Und deswegen sage ich einfach mal, für den Tierschutz ist es der Wunsch, aber in der Umsetzung ist es
Schwierig im
eben
Moment.
fraglich. Ja, dann bestätigst du das quasi nochmal. Da muss aber trotzdem irgendeine Lösung gefunden werden, dass man das. Und wenn es am Ende nicht auf dem Reitplatz ist, sondern eben der Tierschutz im Pferdesport auf andere Art vorangebracht wird, dass einfach auch da die gesellschaftliche Entwicklung und das Verständnis und so weiter sich entwickelt eben, ja.
Also ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von dem Reitpferdeschmerzethogramm von Dr. Sue Dyson. Das ist wissenschaftlich validiert. Und da guckt man sich 24 Verhaltensweisen vom Pferd an, während es quasi geritten wird, Kopf, Körper und so weiter. Und wenn das Pferd einen Score über 8 hat, 24 guckt man an, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd Schmerzen im Bewegungsapparat hat. Und die haben das ganz viel auf Turnieren gemacht, aber natürlich für wissenschaftliche Studien und nicht jetzt, weil es im Turniergeschehen gelaufen ist. Und sie haben dann auch weiter getestet oder in den Versuchsreihen, Studien das so gemacht, dass das Laien das sich angeguckt haben. Und die Laien, wenn die angelernt waren, waren die genauso sicher im Erkennen dieser 24 Verhaltensweisen wie jetzt ein professioneller Tierarzt, Trainer, Richter.
Der schon immer
Sprich,
Lammhalsuntersuchungen gemacht
genau,
hat,
der das
quasi.
schon
Also
immer
man kann es
gemacht
lernen.
hat. Das
Auch
kann man
interessant.
ganz leicht lernen und es ist ja auch wieder wissenschaftlich validiert, statistisch haltbar. Und dann setzt du jemanden an den Abreiteplatz und wenn das Pferd über diese 8 Punkte kommt im Score, dann darf der nicht einreiten. Oder man setzt neben den Richter jemanden, das können Laien sein, das müssen keine Tierärzte sein, der diesen Score macht. Und wenn der in der Reitrunde, also in der Prüfung über diese 8 kommt, dann wird er abgeklingelt. Das wäre für mich sowas, das ist wissenschaftlich validiert, das ist zahlenmäßig haben die da unfassbare Mengen, die sie da zusammengetragen haben. Und es wäre so einfach und es wäre nicht gekoppelt an noch einen Richter, noch einen, ne, also fände ich total großartig als Idee, sowas mit reinzunehmen. Ich habe das auch mal laut auf einer Messe geäußert, wo viele Verantwortlichen waren. Das ist aber schon jetzt 2 Jahre her. Passiert ist nicht so viel.
Das wäre doch was, wo man sich mal im Tierschutz und von der Pferdeseite zusammentun müsste und darüber nochmal sprechen, weil das hört sich total gut an und das würde ja auch die Pferdetierärztewelt so ein bisschen entlasten und gleichzeitig gutes Auge auf den Turnierplatz bringen, ja, und Präsenz eben auf genau das Thema Reitweise. Das finde ich ganz wichtig.
Und es wäre ja auch unabhängig von der Reitdisziplin.
Ja.
Weißt du? Da kann nicht jemand sagen, naja, aber ich reite halt so in der Dressur, das ist für mich schön, weil da geht es nicht um schön, da gibt
So
es
gehört's halt
24,
geritten, ja.
genau, da gibt es 24 Verhaltensweisen, die gekoppelt sind an Unbehagen des Pferdes und Schmerzen im Bewegungsapparat. Und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ob du das schön oder nicht schön findest oder ob das Bein mehr ausgestreckt ist und mehr fliegend, keine Ahnung was, erhaben ist und für den anderen sieht es ganz furchtbar aus, sondern das sind einfach 24 Punkte, die da sind, die zeigen, das Pferd hat ein Problem und Punkt. Und das finde ich irgendwie so, das befreit dich von diesem ganzen Graubereich, der da so im Reitbereich
Ja, das ist super.
auffällt.
Also anhand von Verhaltensweisen attestiert man ja auch Schmerz, ja, ob der jetzt knirscht oder ob der Schweif schlägt oder Kopf schüttelt. Also das sind ja alles so Verhaltensweisen, die sind von Tierart zu Tierart unterschiedlich. Die kann man lernen, die kann man erkennen. Also es ist eigentlich super interessant auch, dass es das nochmal wissenschaftlich fundiert gibt und dass man das auch so einfach lernen kann. Genau sowas müsste man auf den Reitplatz bringen, ja.
Nehmen wir das als Zukunftsprojekt, wir beide.
Ja, wir sprechen nochmal. Und wir sollten auch noch über PMSG sprechen, denke ich.
Genau.
Also das wäre einer meiner letzten Wünsche, die ich an die Pferdewelt habe, dass man einfach ein bisschen Sensibilität für das Thema PMSG entwickelt und vielleicht auch, dass die, die über dieses Thema informiert sind, eben auch weiter informieren. Das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, weil das auch einfach eine Schnittstelle zwischen Pferdewelt und die Welt der landwirtschaftlich genutzten Tiere ist und es auch uns betrifft und wir auch eine Wirksamkeit haben, daran was zu ändern, weil es eben auch hier eben angewendet wird, das Hormon. Also ich kann eigentlich sagen, das Wichtigste ist, die Bedürfnisse von Tieren an oberster Stelle zu stellen und sich dann zu sagen, hey, wenn wir Tiere halten, dann sind wir ihnen zumindest schuldig, dass wir sie ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend halten, ja.
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es knirscht, aber es muss immer knirschen, wenn sich was
Ja.
verändert. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber ich glaube, es bewegt sich gerade was, was natürlich viel Reibung macht. Aber genau, an die Hörer, schreibt uns gerne mal, ob ihr noch mal eine zweite Folge hören wollt zu dem Thema über die Blutfarmen. Und dann können wir auch gerne noch mal was über Sport machen. Also wir freuen uns über euer Feedback zu dem Thema Tierschutz. Noch nicht ausdiskutiertes Thema und auf jeden Fall vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit, die ich als auch Praktiker als absolut wichtig und essentiell finde, gerade in der Pferdewelt, dass wir da einfach noch mal einen Riesenschritt machen in den nächsten 10 Jahren, sagen wir jetzt mal. Und dann hören wir mal, was die Hörer so uns zurückspiegeln und dann sehen wir uns bestimmt zu einem zweiten Interview. Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Einladung.